Werbung.
Verlinken Sie IT mit Energie und speichern Sie sich die besten Karrierechancen ab. Datenarchitektur, Backend-Frontend-Anwendungen, Cybersecurity. Ihre Arbeit schafft das digitale Rückgrat für innovative Energieversorgung von morgen. Bringen Sie sich in ein Team ein, das mehr bewegt als Bits und Bytes. Zusammen schaffen wir die Netzinfrastruktur für den weltweit größten Internetknoten. Arbeiten bei Mainova. Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter mainova.de/karriere.
Heute im CT-Uplink gibt es die besten Browser-Erweiterungen, Wasserstoffautos und ein sprechender Fahrradhelm.
CT-Uplink.
Heute mit mir im Studio sind Jo Barger, unser Browser-Experte, der die ganze Redaktion danach gefragt hat, was die besten Erweiterungen sind, die jeder installieren sollte, müsste oder vielleicht doch nicht. Das besprechen wir gleich. Außerdem Sven, unser Autoprofi, der zwei Wasserstoffautos Probe gefahren ist. Und Kino ist auch Probe gefahren, allerdings mit einem sprechenden Fahrradhelm. Wir haben heute einen Sponsor, das ist Intel. Und deswegen jetzt eine kurze Einspielung.
Die Intel vPro Plattform ist für Unternehmen konzipiert und weit mehr als nur ein Prozessor. Die umfassende Plattformtechnologie erfüllt nicht nur die Anforderungen ihrer IT, sondern auch die Wünsche ihrer Mitarbeiter. Die Intel vPro Plattform vereint erstklassige Leistung, hardwarebasierte Sicherheit, moderne Fernverwaltbarkeit und Stabilität, sodass sie Unternehmensproduktivität beschleunigen, Daten besser schützen und von überall ihre PCs verwalten können. Gehen Sie auf intel.de/morewithvPro und erfahren Sie mehr. Intel vPro Plattform. Build for Business.
Dann kommen wir doch mal zu Browsern, die auf Intel Hardware laufen oder auf AMD. Aber wir werden heute nicht klären, was davon schneller ist, sondern was man dazu packen sollte an Erweiterungen. Jo, du hast dir, weiß nicht, 50 Erweiterungen angeguckt oder noch mehr?
Ich habe sie gar nicht durchgezählt, wie viel wir jetzt letztlich im Heft haben. Ich habe auch nicht geschafft, alle ins Heft zu bringen, die mir die Kollegen vorgestellt haben. Das waren dann einfach letztlich zu viele. Es ist ja immer auch eine Auswahl. Also man muss sich ja immer auch ein bisschen beschränken. Ein Add-on kann ja auch, benutzt auch Ressourcen. Der Browser ist ja sowieso schon ein bisschen ressourcenhungrig. Und wenn man zu viele Add-ons dann in seinen Browser packt, dann lahmt das System am Ende vielleicht dann möglicherweise auch noch.
Okay, was ist eine gute Zahl? Also kann ich 10 Erweiterungen installieren oder kommt das zu sehr auf die einzelne Erweiterung an?
Ach, das kommt zu sehr auf die einzelne Erweiterung an. Man sollte sowieso ganz generell, wenn man Add-ons installiert, ein bisschen kritisch gucken, ein bisschen vorsichtig sein. Letztlich gibt es viele Add-ons, die komplett auf jede Webseite zugreifen können, die man aufruft und da auch Dinge verändern können. Nicht, dass man sich da irgendwas fängt, was zum Beispiel an Account-Daten abfischt. Hat es in der Vergangenheit leider auch immer wieder gegeben.
Verteilt werden die ja eigentlich über so Stores, die integriert sind in Firefox und Chrome. Beziehungsweise bei den Chrome-Varianten gibt es die ja dann auch. Sind die nicht sicher? Also schaffen es da irgendwie Betrüger immer mal wieder, was weiß ich, Kryptominer unterzuschieben oder so, die dann auch im Store landen?
Ja, Kryptominer im besten Fall, die fressen ja nur Rechenzeit. Im schlimmsten Fall hat irgendwas, was einem möglicherweise auch Accountdaten wegfischt. Hat es in der Vergangenheit leider immer wieder gegeben. Insofern sollte man halt gucken, wie lange ist ein Add-on schon im Store? Gibt es Bewertungen, viele Bewertungen? Nicht, dass man irgendwas sich da installiert, was so ähnlich klingt wie das, was man eigentlich haben will. Das ist ja der gängige Trick, dass die Add-ons dann so ähnlich benannt werden, wie zum Beispiel der Adblocker, den man installieren will. Und dass man sich dann so ein Phishing-Ding installiert.
Ja, ich Ich muss sagen, ich persönlich käme wahrscheinlich nicht ohne Browser-Erweiterungen aus. Mein Standard ist halt einfach, dass ich als allererstes immer einen Adblocker installiere, nachdem ich einen Browser installiert habe.
Genau, ein Adblocker ist ganz vorne mit dabei oder so, also was wie uBlock Origin, womit man so ganz generell Inhalte wegblocken kann. Was ich jetzt auch gelernt habe, was ich bisher nicht installiert habe, aber ganz nützlich finde, ist halt so ein Ding, ja, das so in den anderen Ansatz geht. Momentan ist es ja so, dass man wegen DSGVO bei jeder Website so ein Consent-Banner wegklicken muss, ne? So nach dem Motto, ja, wir haben... Ja, super. Da gibt's auch ein Add-on für. I don't care about cookies. Das klickt dann auf irgendeinen Button halt und sorgt einfach dafür, dass dieses dämliche Banner dann weg ist, macht das Surfen dann wieder wesentlich angenehmer. Wenn man halt einen Adblocker hat, ist man ja trotzdem privacy-mäßig auf der sicheren Seite.
Alles klar, ich glaube, das muss ich dann mal direkt installieren, wenn die Sendung rum ist. Was benutzen denn die anderen beiden?
Aber auf CT.de und Heise Online macht ihr natürlich eine Ausnahme, ne? Weil wir haben ja sowieso keine gefährliche Werbung auf den Webseiten. Und wir wollen ja auch ein bisschen Gehalt bekommen.
Naja, letztlich ist das Thema ja sowieso schwierig. Immer schwierig. Werbung trägt halt dazu bei, Webseiten mitzufinanzieren. Aber das wissen die Werbetreibenden auch und die Website-Betreiber auch. Das ist in letzter Zeit ein bisschen ausgeufert. Letztlich weiß der Website-Betreiber ja selber nicht mehr, von wem er da alles jetzt Inhalte auf seinen Seiten hat. Mhm. Da ist gerade eine ganze Menge in Bewegung. Und solange, finde ich, ist es legitim ein Stück weit, dass sich die Leute ein bisschen selbst schützen, indem sie halt auch nervige Inhalte wegblockieren.
Klar.
Ja, wir sind ja eigentlich eine YouTube-Sendung und ich glaube, es gibt auch ein Plugin, mit dem ich YouTube-Werbung rausfiltern kann, richtig?
Genau, das hatten wir auch dabei, so ein YouTube-Enhancer. Das macht dann so ein kleines Overlay, da kann ich zum Beispiel die YouTube-Werbung wegmachen oder einen anderen Ansichtsmodus, größeren so eine Art Kinomodus und ganz viele so Detaileinstellungen. Ne? Das ist ja sowieso eine große Spezialität vieler Add-ons, dass sie bestimmte Websites verbessern. Da gibt es Wikivand, das der eher altbackenen Wikipedia einen neuen Look verpasst. Es gibt eine Enhancement-Suite für Reddit. Und dann gibt's natürlich das Grease Monkey, das ist halt so ein Meta-Plugin, wenn man so will, mit dem ich Websites aller Art verbessern kann. Muss in der Regel halt auch selber nicht dann irgendwas programmieren, sondern kann in so einer Art Store dann auch gucken, für viele Websites gibt's dann halt schon sogenannte User-Scripts, mit denen ich dann Websites aufpeppen kann.
Für Chrome gibt's das ja nicht oder nicht direkt. Funktioniert alles auch mit der Alternative für Chrome?
Genau, die Alternative für Chrome und Safari nennt sich Temper Monkey. Und es heißt, es funktioniert alles. Also im Zweifelsfall mal ausprobieren. Ich gehe davon aus, da dürfte es keine großen Unterschiede mehr geben.
Alles klar. Habt ihr noch irgendeine Anekdote zu Browser-Plugins oder so?
So, was mich nur gewundert hat, das heißt, es gibt aber auch keine Überprüfung seitens des Anbieters da, also weil du sagtest, ne, man muss dann selber gucken, wie viel Bewertung hat das oder so, gibt es da tatsächlich null Qualitätssicherung?
Ich gehe davon aus, dass die mit bestehenden Signaturen, also irgendwelche Schädlinge, die sie schon gesehen haben, gucken sie natürlich rein in den Code und vergleichen das oder auch mit Heuristiken drüber gehen. Aber wenn sich dann halt irgendein böser Mensch irgendeinen neuen Trick ausdenkt, um die Leute halt, um Daten abzufischen zum Beispiel, dann können die das nicht erkennen. Dann reagieren die halt nur, wenn man das meldet und werden dann erst aktiv.
Hm. Ich hatte früher mal ein Add-on, das hieß Lazarus und das hat dafür gesorgt, dass alles, was man in irgendwelche Forms eingegeben hat, auf Websites, dass das offline gespeichert worden ist, damit, falls das CMS abgestürzt ist, was bei uns natürlich nie passiert, aber ich das trotzdem installiert habe aus irgendwelchen Gründen. Also Leute, die viel Sachen in CMS reinschreiben, für die ist das natürlich sehr schön, aber es ist ja auch gruselig, dass ein Add-on quasi Zugriff hat auf alles, was ich in Formulare reinschreibe, weil das sind halt, ja, das ist letztendlich alles, was es so gibt.
Naja, guck dir bei vielen Add-ons an, worauf die Zugriff haben. Also das ist eine Standard-Einstellung oder bei vielen Add-ons ein Standardrecht, dass sie sich vollen Zugriff auf alles genehmigen. Mhm. Also nicht nur auf Formulareingaben, sondern auf alles. Die können auch Webseiten beliebig verändern. Insofern ist das Lazarus, das habe ich jetzt natürlich auch mit drin. Das ist schon ganz nützlich, ne? Insbesondere wenn das CMS...
Ah, ich dachte, das gibt es gar nicht mehr, das Lazarus.
Doch.
Ah ja, okay.
Okay, cool. Ich glaube, das funktioniert, also von der Programmiererseite, das funktioniert so ein bisschen wie die Permissions unter Android. Also man kann sich sozusagen für sein eigenes Add-on dann Permissions beantragen und so, und dann kann der Browser das halt auch anzeigen und sagen, ja, dieses Add-on kann im Prinzip auf folgende Dinge alles zugreifen. Also das weiß quasi der Browser, im Prinzip sieht man es recht übersichtlich. Aber man weiß dann halt manchmal nicht, ob zum Beispiel ein Zugriff auf Formularfelder, ob der vielleicht nur dazu da ist, um irgendwie ein Feld automatisch auszufüllen an einer Stelle, oder ob dort halt alles abgegriffen und irgendwo hin übertragen wird. Das kann ich halt dann nicht mehr überprüfen.
Ich muss mich gerade korrigieren. Ja. Lazarus gibt es nicht, also haben wir nicht mit dabei, sondern Form History Control heißt das, also was man jetzt verwenden will.
Ah ja.
Spannend finde ich es trotzdem auch, weil eben bei den mobilen Betriebssystemen ja eigentlich da die Zügel immer von Version zu Version angezogen werden. Ne? Also gerade was Rechtefreigaben und transparent nach außen geht, welche App halt welche Rechte wirklich hat, ne? Bis hin zu der Sache, dass alles dann mal abgecheckt sein soll und ich ein positives Opt-in machen muss. Deshalb finde ich es schon verwunderlich, ne, dass es im Browser, ist ja wirklich ein zentrales Ding. Ich meine, was benutzt man ansonsten am Rechner außer dem Browser? Ne, dann plötzlich alles so frei ist halt. Ne?
Ja. Es hat jetzt auch ein bisschen böses Blut gegeben bei den Nutzern des mobilen Firefox, der jetzt auch in der neuen Version rausgekommen ist. Und eigentlich konnte der ziemlich viele Add-ons nutzen, das Desktop-Firefox, aber jetzt in der neuen Version haben sie nur 9 Add-ons freigegeben, warum auch immer. Da haben sich ziemlich viele Leute drüber aufgeregt.
Das heißt, da sind die Prüfungen tatsächlich auch strenger und da wird ein bisschen mehr drauf geachtet, auf die rechte Geschichte. Ja, lustig.
Mein Eindruck ist, dass die Entwicklung im Prinzip in die gleiche Richtung geht. Die sind nur an einem viel früheren Punkt. Also die Browserhersteller haben es ja jetzt gerade erst mal geschafft, Flash loszuwerden. Und im Grunde genommen war ja Flash auch ein Browser-Plugin, was aber beliebigen Code ausgeführt hat und ja jede Menge Sicherheitslücken verursacht hat, genau über diese Fähigkeit. Und das loszuwerden ist ja eigentlich schon mal eine entscheidende Verbesserung der IT-Sicherheit. Aber so vernagelt wie ein iOS oder Android ist das halt, sind die Browser eben noch nicht. Ich denke aber, dass sie es in 5 bis 10 Jahren sein werden. Also die werden den Add-on-Entwicklern definitiv noch ein bisschen auf die Finger hauen.
Aus meiner Sicht werden müssen, ne? Weil im Prinzip ist der Browser ist der Rechner. Ne? Ich sitze jetzt hier am Browser und da sind bei mir, ich kann es nicht mehr zählen, also so 21 Tabs, ich mache die auch nicht mehr zu. Also das ist jetzt keine Software, die ich morgens starte und dann einmal benutze oder so, sondern das ist mein Arbeitsmittel. Ne? Und wenn man sich anguckt, was das halt auch alle Office-Suiten ins Web wandern, ne? da ist ja im Prinzip alles. Oder was ein Chrome-Notebook ist, ist im Prinzip ja auch nur ein Browser, der dann noch da ist. Also.
Ja, im Prinzip muss da aber halt auch eine gesellschaftliche Diskussion geführt werden, weil der absolut größte Browser ist halt Chrome und Google ist der Hersteller dieses Browsers, aber gleichzeitig auch der Anbieter des größten Werbenetzwerks. Also insofern, wenn der Chrome anfängt, angeblich aus Sicherheitsgründen irgendwelche Add-ons zu sperren, dann kann man natürlich auch immer sagen, ja, vielleicht wollen die auch gegen die Werbeblocker vorgehen und wollen halt, dass ihre Anzeigen überall angezeigt werden. Und da muss man halt auch die Frage stellen, ob ein technisch versierter Nutzer nicht das Recht haben sollte, über Add-ons eben dann auch ja die Anzeige des Internets bei sich so einzustellen, wie er sie halt haben will und auch zu sagen, dieses Bild zum Beispiel, das von einem fremden Server kommt und nicht von der Webseite, die ich eigentlich aufrufen wollte, das lade ich jetzt einfach nicht.
Ja, ich glaube unbedingt. Wir haben jetzt auch so eine Situation, dass wir nur noch 3, wenn man so will, unabhängige Browser-Engines haben. Wir haben nur noch Safari, wir haben nur noch Firefox und dann Chromium, was ja die Basis von Chrome ist und das ja letztlich von Google dominiert wird. Mozilla haben wir gerade gesehen, das Unternehmen, das Firefox herausbringt, denen geht es gerade nicht so gut. Die haben Leute entlassen. Wir sollten ein bisschen darauf achten, dass das nicht zu einer Monokultur wird, ne, die von einem Unternehmen da mehr oder weniger beherrscht wird. Microsoft hat ja seine Browser-Engine auch quasi jetzt eingestellt zugunsten eines Chromium-Browsers, was man jetzt so und so sehen kann. Jetzt fehlt eine weitere Browser-Engine. Andererseits ist jetzt auch ein großes anderes Unternehmen halt mit dabei in diesem, Konsortium, das Chromium entwickelt. Vielleicht können die da ja ein bisschen ein Gegengewicht entwickeln zu Google. Das würde ich mir zumindest wünschen.
Also das wäre definitiv meine Hoffnung, weil im Grunde genommen funktioniert das bei Linux ja ganz gut. Also da gibt's ja auch nur diesen einen Linux-Kernel, der in fast jedem Gerät drinsteckt, wo nicht Windows drauf läuft. Und trotzdem ist es dort nicht so, dass ich das Gefühl habe, das ist ein gefährliches Monopol, sondern da sind einfach so viele Global Player beteiligt an der Linux-Entwicklung, dass ich nicht das Gefühl habe, einer kann das irgendwie an sich reißen. Und bei Chrome hatte ich tatsächlich das Gefühl, durch die ziemlich weitgehende Kontrolle von Google über die Chromium Engine können sie da im Moment noch vieles relativ alleine durchdrücken. Und eigentlich freue ich mich darüber, wenn da mehr Entwickler von anderen Firmen mit einsteigen und Google vielleicht dann auch weniger Sachen alleine entscheiden kann.
Darf ich mal kurz zwischenfragen, hat einer von euch einen Vogel?
Nee, das ist der Kater, der hier in der Ecke rumsitzt und schreit. So, okay. Ein bisschen genervt ist.
Ach so, das ist jetzt schon mehrfach so ein vogelartiges Geräusch, deswegen wollte ich nochmal fragen.
Heimlicher Cat.
Ah ja, da war es wieder. Ja, sehr schön.
Ja, ich hätte gesagt, wir können mal zum nächsten Thema übergehen. Sven, du bist mit Wasserstoffautos gefahren. Mhm. Wie war das so? Will man ein Wasserstoffauto haben? Oder doch nicht?
Steht ja am Ende des Artikels. Nein, also ich persönlich würde tatsächlich keins haben wollen. Aber zum persönlichen Hintergrund, ich fahre auch ein alternatives Auto mit Elektroantrieb eben. Also insofern habe ich mich da schon entschieden. Habe das bisher auch nicht bereut. Und die Wasserstoffgeschichte, muss man sagen, ist eigentlich schon wegen des Tankstellennetzes, das eigentlich noch im Aufbau begriffen ist, momentan noch nicht interessant. Also wir haben für den Artikel recherchiert und momentan sind es so 85 Tankstellen roundabout in ganz Deutschland. Viele, die noch im Bau sind auch, also die quasi schon gelistet sind, aber das dauert dann noch ein bisschen. Und ja, nun kann man das hochrechnen auf die Fläche von Deutschland. Das ist natürlich nicht viel. Man kann jetzt Glück haben, dass in der Nähe ein oder zwei sind, wie es in Hannover der Fall ist. Aber auch dann muss man schon verdammt gut schauen, dass man dann so fährt, dass man dann auch wieder eine Tankstelle erreichen kann. Also allein schon aus dem Grund würde ich mir momentan keins kaufen.
So, das Nachtanken... Das Nachtanken ist also im Grunde mit Wasserstoff schwieriger als mit einem batterieelektrischen Auto dann.
Ja, im Moment schon. Also wenn man jetzt, aber gehen wir mal davon aus, wir hätten so viele Wasserstofftankstellen, wie wir jetzt für fossile Brennstoffe hätten. Das heißt, man könnte also in jedes Dorf fahren und da stünde so ein Ding. Dann wäre das Tanken tatsächlich einfacher. Das ist natürlich auch was wir ausprobiert haben. Also wir haben diese Fahrzeuge natürlich auch nachgefüllt. Das passiert mit hohem Druck, weil dieser Treibstoff erst noch komprimiert werden muss, um eingefüllt zu werden in den Tank. Und dort lagert er auch mit hohem Druck. Und das Ganze geht aber tatsächlich innerhalb von 5 oder 10 Minuten, je nach dem Zustand der Tankstelle, muss man an der Stelle tatsächlich sagen. Das heißt, wenn da noch ordentlich Druck drauf ist, geht es schneller. Wenn schon viele vorher getankt haben, geht es ein bisschen langsamer. Aber das ist natürlich deutlich schneller, als das bei einem Elektroauto der Fall ist, das ja dann doch irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde da mindestens an der Tappsäule stehen muss.
So, als ich den Artikel gelesen habe, habe ich mir das ehrlich gesagt ziemlich futuristisch vorgestellt, also so ein bisschen Rocket Science mäßig, an der Tankstelle zu fahren, dann mit 700 Bar ja. Wasserstoff reinzutanken, also ein Gas, was ich sonst eher kenne, so vom Chemieunterricht, wenn man es anzündet, genau. Explodiert sofort in einem riesen Feuerball und so. Also hat man auch Respekt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Knallgasprobe, Hindenburg, Wasserstoffbombe, das sind so die drei Basics, die man da im Kopf hat und das ist alles nichts Gutes. Und das erste Fahrzeug, was ich in der Art bewegt habe vor 2 Jahren, da habe ich tatsächlich auch schon vor der Tankstelle gestanden und bin dann wieder beigedreht, weil die Reichweite noch groß genug war und mir mein Leben lieber war. Aber also es kostete schon so ein bisschen Überwindung. Dieses Mal war das ein bisschen einfacher. Die Zapfsäule, die wir jetzt ausprobiert hatten, die stand halt auch auf einer klassischen Tankstelle. Da fühlt man sich sowieso schon erstmal zu Hause. Und tatsächlich war die ganze Zapfsäulen-Mimik auch schon so ein bisschen geschrumpfter und war nicht mehr ganz so bedrohlich, wie das halt irgendwie noch vor 2 Jahren halt der Fall war. Aber du hast völlig recht, da hat ne, Psychologie spielt da natürlich auch nach wie vor eine Rolle. Und die Psychologie spricht an der Stelle sicherlich nicht für das Wasserstoffauto, weil viele Leute werden da sicherlich einen heiden Respekt haben, zu Recht natürlich, halt eben mit so einem Treibstoff gemischt und am Hintern durch die Gegend zu fahren.
Wie ist denn das bei Unfällen? Also das ist ja schon so ein Problem bei Elektroautos, dass die Feuerwehr mitunter gar nicht weiß, wie sie das Auto aufmachen kann. Wie ist das dann bei Wasserstoffautos?
Normalerweise, wie auch bei so CNG-Autos, also die mit anderen Gasmischungen betrieben werden, das ist halt im Prinzip so gebaut, dass diese Gase halt kontrolliert dann abgelassen werden sollten. Das heißt, wenn es tatsächlich brennt, dann sollte da eigentlich sich sowas wie eine Stichflamme an einer möglichst nach unten gerichteten Stelle ergeben, also möglichst nicht ins Fahrzeuginnere. Und das Ganze sollte kontrolliert abgeblasen werden. Das ist ja aber im Prinzip auch schon so bei Verbrennungsfahrzeugen, so wie es halt dann im Kino ist, dass irgendwie das ganze Ding um die Ohren fliegt, ist das da normalerweise natürlich auch nicht. Aber nichtsdestotrotz auch da, ne, wieder Psychologie, einfacher wird das für Rettungskräfte natürlich auch nicht. Das ist jetzt bei den Batterieelektrischen so, allein schon, weil sich die Fahrzeuge anders verhalten, als man halt von Verbrennungsfahrzeugen gewöhnt ist. Und im Zweifelsfall halten auch die Rettungskräfte da aus verständlichen Gründen natürlich Abstand. Also da,
ja. Wie ist denn die Beschleunigung im Vergleich zu E-Autos? Weil das ist ja so toll bei E-Autos, dass die so direkt von 0 auf 100 so losballern. Und wie ist das bei Wasserstoff?
Also im Prinzip ist es sowieso da schwer, richtig Alltagserfahrungen zu sammeln, weil es sehr wenige Autos gibt. Gerade von den deutschen Herstellern gab es zwar sehr viele vollmundige Ankündigungen, aber wenig Fahrzeuge. Die zwei, die momentan wirklich verfügbar sind, ist einmal von Toyota, eines der Mirai, das andere von Hyundai. Eben die zwei sind wir auch gefahren und bei beiden war es so, dass es eigentlich so mit dem Gefühl, dass einem das Elektroauto vermittelt, nämlich die Leistung sofort auf Abruf zu haben. Im Prinzip fahren sich die Dinger wie Autoscooter, weil halt die Energie direkt auf den Elektromotor geht. Da fühlt es sich beim Wasserstoffauto tatsächlich indirekter an. Das hat damit zu tun, dass halt vom Wasserstoff über eine Brennstoffzelle dann erstmal die Energie produziert wird. Und erst wenn diese Brennstoffzelle voll eingeklinkt hat, steht da die volle Leistung bereit. Damit sich das Auto überhaupt halbwegs schnell bewegt, ist noch eine Pufferbatterie mit im Spiel. Das heißt, im Prinzip sind das auch alles immer Hybridfahrzeuge, diese Wasserstofffahrzeuge, die halt einen Akku haben, der dann möglichst schnell sich einklinkt und eben halt die Brennstoffzelle, die im Hintergrund dann für den kontinuierlichen Stromfluss sorgt.
Aber im Vergleich, also wenn du jetzt entscheiden müsstest, Verbrenner, also konventioneller Treibstoffverbrenner, E-Auto und Wasserstoff. Wie ist die Beschleunigung da im Vergleich? Ist das Wasserstoffauto zumindest schneller als ein Verbrenner?
Das würde ich nicht sagen. Das ist eigentlich vom Fahrgefühl, fand ich das sehr, sehr gut vergleichbar, weil eben auch Verbrenner, gerade wenn es Automatikgetriebe sind, doch immer so die ein oder andere Gedenksekunde haben, einfach weil das Getriebe halt noch einklingen muss. Und so ähnlich ist das eben halt auch bei dem Wasserstofffahrzeug. Das hat zwar kein Getriebe, weil der Motor sozusagen in 1 bis in hohe Drehzahlen hochlaufen kann. Aber man hat halt eben diese Gedenksekunde, bis halt die Brennstoffzelle halt tatsächlich die Energie liefert, die es braucht, um das Fahrzeug dann nach vorne zu bringen.
Okay. Ja, ich habe mich ein bisschen gewundert. In dem Artikel steht, dass es also um die 2000er rum schon Wasserstoffautos gab. Allerdings haben die einfach den Wasserstoff in einen Verbrennungsmotor eingespritzt.
Genau, genau.
Da hat man natürlich keinen besseren Wirkungsgrad als bei einem ganz normalen Benziner oder so, aber man stößt halt kein CO2 aus. Und irgendwie sind die Hersteller ja davon weg und machen jetzt den Trick mit der Brennstoffzelle. Und da war irgendwie im Artikel stand im Idealfall 60% Wirkungsgrad, 80% Wirkungsgrad vom E-Motor. Da komme ich ja, wenn ich das multipliziere, nur noch auf etwa 48%. Also ja, eigentlich ist das gar nicht mehr so viel besser als die irgendwie gut 30%, die ich mit einem Verbrenner hinkriege. Also warum sind die Hersteller, also warum machen die diesen Spagat mit einer Brennstoffzelle und einem elektrischen Antriebssystem und einer Pufferbatterie und so? Hört sich eigentlich kompliziert an.
Ja, das ist auch kompliziert. Zumal in deiner Rechnung auch an der Stelle halt eben noch die Produktion des Wasserstoffes fehlt. Ne? Das ist ja auch noch ein viel wichtigerer Punkt, weil im Prinzip, ne, das ist zwar toll, dass dann halt nur Wasser als Verbrennungsprodukt rauskommt, aber man muss ja noch schauen, wo der Wasserstoff herkommt. Und das macht man heutzutage natürlich auch. Und momentan ist es halt so, dass das im Prinzip auch alles wieder aus fossilen Brennstoffen stammt, zum derzeitigen Zeitpunkt. Das heißt, das ist kein grüner Wasserstoff, sondern sogenannter grauer Wasserstoff. Und eben auch bei der Produktion von diesem Rohstoff wird halt nicht unerheblich CO2 produziert, sodass die Bilanz am Ende dann halt noch ein bisschen vernebelter aussieht, gerade eben was diese CO2-Bilanz halt angeht. Ja, warum macht man den Aufwand? Vorteile sieht man gegenüber den Batterieelektrischen natürlich beim Wegfall der Batterie. Wer hätte es gedacht? Eine Batterie ist schwer, ne? Wobei wir hatten uns dann auch ein bisschen gewundert, wenn man sich den Mirai dann anguckt. Der brachte auch, ich glaube, 2 Tonnen auf die Waage, so grob. Also auch nicht viel, viel weniger als jetzt ein Elektroauto, bei dem man halt sozusagen halt die Batterie ja immer rumfahren muss, egal ob sie voll oder leer ist. Und aber an der Stelle erhofft man sich halt eigentlich den meisten Gewinn oder die Verbesserung in der Ökobilanz, weil man die ganzen Rohstoffe halt für diese Batterien nicht braucht, sondern halt nur diese schlanke Brennstoffzelle. Und wenn dann eben noch der Wasserstoff grün wäre, aus regenerativen Energien kommen würde, dann wäre irgendwann mal die Ökobilanz gut. Aber man hört schon, es ist viel Konjunktiv im Spiel.
Ja, das ist ja immer die Traumvorstellung, dass wir irgendwann so viele Windräder haben, die dann irgendwie nachts total durchdrehen und überschüssiger Strom da ist, keiner weiß, wohin damit, und dann wird wird dann noch eine ganze Menge Wasserstoff produziert und damit fahren dann die PKWs und die LKWs.
Die Windräder haben wir ja und die Solarzellen auch schon ganz schön viel, und das kann man aber alles auch im Web live verfolgen. Das ist auch äußerst spannend zu sehen, halt wie halt immer die Stromversorgung in Deutschland so läuft. Und wir haben tatsächlich ja auch schon ab und zu negative Preise. Das heißt, wenn man an der Strombörse halt als Netzbetreiber den Strom abnimmt, bekommt man auch noch Geld dazu. Einfach weil die Regenerativen teilweise so reinhauen, dass halt das Netz entlastet werden muss. Da muss dann halt was weg. Und in diesem ganzen Spiel sind die E-Autos zumindest auch schon nutzbar oder spielen schon eine Rolle. Ich hatte doch den einen Artikel mit dem Stromtarif, der nach Stunden berechnet wurde, wo das Auto dann immer, das E-Auto nachts dann halt betankt wird, wenn der Strom am günstigsten ist. Sowas sind natürlich äußerst clevere Sachen. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass E-Autos mit der Batterie auch wieder rückeinspeisen können ins Netz, theoretisch, dann ist das natürlich auch schon spannend. Auch da ist der Wasserstoff noch so ein bisschen weiter weg.
Aber für LKWs scheinen es ja zumindest mal die deutschen Hersteller als irgendwie eine wichtige Brückentechnologie oder so zu sehen.
Na, zumindest ist es auch von politischer Seite aus ausgerufen schon, das Wasserstoffzeitalter. Und da gibt es eben halt auch eine Agenda, einen Umsetzungsplan und viele Institute, die sich genau angeguckt haben, was man da an welcher Stelle machen muss. Und für die deutsche Automobilindustrie ist es so, am Beispiel von Daimler zum Beispiel, die haben ihre ganze Brennstoffzellenforschung einfach in die Lkw-Sparte reingeschoben jetzt. Da kann man jetzt halten von, was man will. Bei den Pkws ist es zumindest nicht mehr. Also das heißt, da wird auch in absehbarer Zeit dann nichts mehr kommen. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass es eben bei den LKWs oder auch bei den Nutzfahrzeugen vielleicht anders ausschaut. Also ÖPNV, Busse mit Wasserstoff oder eben LKWs, wo das Fahrzeug selber eher ein Wirtschaftsgut ist, was man durchkalkulieren kann und eventuell dann über eine gewisse Laufzeit dann halt auch zu einem wirtschaftlichen Benefit da kommt. Aber eben nicht mehr der Privatkunde, der dann mit seinem Privat-Wasserstoffauto da durch die Gegend fährt. Also da ist die Wasserstoffwelle schon wieder ein bisschen zu Ende, ne? Bevor sie angefangen hat.
Ja, ist irgendwie ein schwieriges Material. Also ich habe auch mich letztens mal mit einem Physiker unterhalten und der hat gemeint, ja, er hat auch noch nie eine gute Lösung für die Wasserstoffversprödung gehört, weil H2 ist halt das kleinste. Was für ein Ding? Also Wasserstoffmoleküle sind einfach die kleinsten
Moleküle. Hau mal rein, Pina. Ja, genau.
Und das Problem ist, die sind so klein, dass wenn es ein Kristallgitter von Eisen oder Stahl gibt,
die diffundieren sozusagen
dann,
weg.
Dann können die, also wenn da irgendwie eine Fehlstelle ist, also irgendwo sitzt mal sozusagen das falsche Atom drin und dann kann sich in die Lücke zwischen dem normalen Gitter und diesem anderen Atom, da kann sich dann immer so ein Wasserstoffmolekül reinschieben und sprengt das sozusagen auf. Und dann wird mit der Zeit, irgendwie wird Stahl immer spröder. Das heißt, wenn man so eine Art Wasserstoffpipeline bauen will, und dann geht die innerhalb von wenigen Jahren kaputt, weil einfach das der Stahl, der für die Rohre verwendet wird, der wird sozusagen zersetzt. Der wird irgendwie so ein mürbes Material dann.
Deshalb sind im Prinzip auch die Tanks in den Wasserstoffautos, die wir getestet haben, das ist alles ziemliches Hightech-Zeug. Das sind so Carbon-Tanks, die auf Webstühlen tatsächlich hergestellt werden, eben dann noch verstärkt werden. Und da drin ist halt noch so eine Hightech-Folie, die dann da reingelagert ist. Also alles schon ziemlich kompliziert. Und eben, und was du sagst mit Pipelines, das ist auch nicht so ganz aus der Luft gegriffen. Also in den Szenarien auch vom das eine Fraunhofer-Institut hat dazu auch Forschung angestellt und versucht mal auszurechnen, was müsste denn passieren, wenn man jetzt auch die Pkw-Flotte damit bewegen wollen würde. Und da kam dann eigentlich auch raus, dass das Tankstellennetz dann tatsächlich per Pipeline versorgt werden müsste, weil es sich halt gar nicht lohnen würde, so viel LKWs mit diesem Wasserstoff immer mit Druck zu betanken und das dann da alles wieder umzufüllen. Und ja, da muss man dann halt aber auch sagen, ne, bis man so weit ist, dass man jetzt irgendwie das derzeitige Tankstellennetz mit Pipelines angeschlossen hat, das erlebe ich, glaube ich, auch nicht mehr. Wäre jetzt so meine Einschätzung. Ist vielleicht zu pessimistisch, ne?
Aber was hat das denn jetzt für Vorteile eigentlich? Also so ein Wasserstoffauto. Du hast gesagt, es beschleunigt langsamer als ein E-Auto, es ist aufwendiger zu produzieren wegen des Tanks. Das Tanken geht theoretisch ein bisschen schneller, wenn
schnellerer es Tank, genau, schnellerer Tankvorgang auf Langstrecke. Das ist natürlich ein Nachteil von der E-Mobilität und das ist auch immer noch ein Ding, was nicht gelöst ist. Ne? Ich komme hier mit meinem Ding mit 300 Kilometer ungefähr Reichweite, komme ich wunderbar hin und her, kann damit auch zur Arbeit pendeln. Und solange ich da zu Hause auch nur eine normale Steckdose habe, ist der Drops gelutscht, kriege ich aufgeladen. Mhm. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte damit irgendwie nach Süditalien fahren, dann sieht es einfach mau aus, weil dann müsste ich ja Tarzan spielen von Charger zu Charger. Und da steht dann die Physik im Wege. Mein Akkublock erwärmt sich, es sei denn, ich habe ein sehr teures E-Auto, wo der Akku noch aktiv gekühlt wird. Das verbraucht dann auch wieder Energie. Das heißt eben dieses Nachtanken, weiterfahren, das ist beim E-Auto nicht gelöst. Da gibt es dann auch Ideen, halt einen Akku auszutauschen, wie beim Spielzeugauto. Ne? Ich fahre an die Tankstelle, fällt raus, kommt neuer rein, ich fahre weiter. Ne? So ein Art Wechselsystem. Da gibt es halt Ideen, aber eben für Langstrecke ist es tatsächlich so, hast du Schwierigkeiten und das ist gerade dieser Punkt Nachtanken. Und da lohnt es sich dann auch nicht mehr, wenn der LKW so gebaut sein müsste, dass er jetzt 1500 Kilometer braucht, dann braucht er schon einen Anhänger mit Akkus hinten drauf, um überhaupt so weit durchfahren zu können. Ne? Dann stimmt die ganze Rechnung nicht mehr. Und an solchen Stellen, oder wie halt ein Bus, der den ganzen Tag, also deshalb ÖPNV, ne, der fährt den ganzen Tag sowieso nur im Kreis halt ohne Stopp, da ist es dann vielleicht sinnig, halt auch zu so einem Treibstoff zu kommen, den man dann halt einfach schnell nachfüllen kann. Und da gibt es auch tatsächlich keine richtige Lösung und wird es wahrscheinlich auch keine Lösung geben, weil bei den Schnelllademöglichkeiten dann irgendwann auch Grenzen gesetzt sind und das geht auch immer auf die Akkulebensdauer. Das kennen wir ja auch von den Handytests schon, ne, oder deshalb überlegen viele Leute auch, ob sie ihr Handy nicht vielleicht doch nicht zu oft an Quickcharger hängen, sondern doch langsamer aufladen, damit der Akku dann vielleicht doch noch ein bisschen länger überlebt.
Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, aber das wäre voll sinnvoll. Danke für den Tipp.
Doch, das machen einige. Oder halt auch, es gibt auch Apps tatsächlich, dass du dein Handy halt immer so auf 80% hältst. Also auch dieses volle Aufladen ist halt auch immer ein Problem, ne? An 100% ranzugehen. Oftmals wird das durch ein Akkumanagement schon ausgebremst. Also ne, was das Smartphone oder das Auto halt dann anzeigt, ist ja die eine Sache. Ne, wie stark die Zellen tatsächlich belastet sind, ist eine andere Sache. Und man versucht dem Verbraucher dann, um den Akku zu schonen, halt einfach die höchste Kapazität vorzugaukeln erstmal und lässt aber einfach noch ein bisschen Reserve, um die Lebensdauer zu erhöhen.
Tja, also ich habe ehrlich gesagt auf mehr Futurismus und weniger Probleme gehofft, aber so ist es nun mal. Wenn Wasserstoff einfach eine problematische Technik ist und die verfügbaren Autos noch nicht so weit, dann sind es halt nicht die tollen Spaßgeräte, wo man sagt, da wird die Entwicklung hingehen. Aber bleiben wir auch ein bisschen bei Futurismus, weil was Keno getestet hat, finde ich, hört sich verdammt futuristisch an. Ein sprechender Fahrradhelm, was soll das?
Jetzt sind wir unaufstehen. Der Keno stumm und der Helm auch.
Entschuldigung, ich habe mich immer auf Mute geschaltet, damit ich hier nicht mit meinen Trinkgeräuschen euch aus dem Schlaf nee, dass ich euch nicht hier nerve mit meinen Trinkgeräuschen.
Keno. Okay, aber wir haben ihn gesehen. Das ist also der Helm.
Ja, genau. Das ist der Helm. Der ist total futuristisch und der hat auch Licht. Also er spricht nicht nur, sondern der kann auch
leuchten.
Kann auch leuchten. Eigentlich blinkt er auch. Da weiß ich jetzt gerade nicht. Ah, jetzt blinkt er auch, genau. Ja, aber das Besondere daran ist, dass der Bluetooth-Lautsprecher beziehungsweise Lautsprecher eingebaut hat, die ich mit Bluetooth bespielen kann. Also es ist einfach ein Bluetooth-Headset. Und sowas mal zu testen, ich kam da drauf, dass ich immer mit dem Fahrrad fahre, aber nie einen Helm trage. Weil ich finde natürlich das optisch nicht so gelungen, muss ich sagen. Ich finde, das sieht immer ein bisschen uncool aus mit so einem Helm. Aber da ich jetzt ein Kind habe, dachte ich mir, ach, du musst ja vielleicht doch noch mal ein bisschen drauf achten, dass du nicht stirbst. Und sinnlos ist es nicht, mit dem Helm zu fahren, sage ich mal.
Kannst du auch einfach eine Lebensversicherung abschließen.
Ja,
Win-win-Situation.
Ja, das stimmt. Aber jedenfalls, so ein Helm ist ja eigentlich nicht so schlecht, aber ich höre gerne Podcasts auf dem Fahrrad und benutze gerne echte ohraufliegende Kopfhörer und die kann ich ja mit so einem Helm gar nicht benutzen. Und deswegen habe ich mich mal umgeschaut, ob es Helme gibt, die ein Soundsystem eingebaut haben. Und das gibt es von der Firma Sena zum Beispiel, die sonst Motorradhelme produziert. Und die haben einen Fahrradhelm im Programm, der hat ein Bluetooth-Soundsystem eingebaut, der hat Licht hinten drin und der hat vor allem, was auch total cool ist, der hat ein Mesh-Intercom-System eingebaut, mit dem ich mich mit anderen Trägern oder Trägerinnen dieses Helms unterhalten kann während der Fahrt. Weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal Radtouren gemacht habt in größeren Gruppen oder so, das ist immer kommunikationsmäßig ziemlich schwierig. Oder es ist auch schon, wenn man zu zweit eine Fahrradtour macht, super nervig in komischen Verkehrssituationen zu kommunizieren. Und das geht mega gut mit dem Ding, erstaunlich. Die Bluetooth-Audio-Funktion ist allerdings leider nicht so geil, weil das sind einfach zwei wenig gerichtete, ich weiß nicht, kann man das hier sehen? Kann man sehen. Das sind die Lautsprecheröffnungen auf beiden Seiten. Das sind einfach so billige Lautsprecher eingebaut, die so grob Richtung Ohr abstrahlen. Das heißt, Musik kann man total vergessen. Das klingt also nach Eimer oder noch schlimmer. Und ich finde auch, dass die Sprachverständlichkeit in Podcasts, naja, es geht, aber es hört sich nicht so richtig schön an. Also gerade wenn du so einen gut aufgenommenen Podcast hörst mit so sonoren Stimmen, das klingt alles sehr eimerig und dünn aus diesem Ding. Das größte Problem, finde ich, ist allerdings, dass es zu leise ist. Das heißt, wenn man irgendwie in Situationen, wo viel Verkehr ist, viel Rauschen, dann hört man den Podcast nicht mehr. Diese Intercom-Funktion, läuft natürlich über die gleichen Lautsprecher, aber das funktioniert erstaunlicherweise besser. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein anderer, ob das irgendwie lauter ist, das haben wir nicht messen können, aber auf jeden Fall diese Intercom-Funktion hat im Test besser funktioniert als das Hören von Podcasts.
Und wie funktioniert das? Also irgendwo muss es ja Mikrofone geben, damit man da sprechen kann.
Das Mikrofon ist hier. Das ist, ich drehe das mal. Ah ja, da kann man es sehen. Hier ist die Mikrofonöffnung. Und da ist natürlich so ein Noise Cancelling drüber. Das heißt, es gibt auch erstaunlich wenig Windgeräusche. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und man merkt halt, dass diese Firma schon viele Erfahrungen im Motorradbereich gemacht hat. Da ist es ja wahrscheinlich mit den Nebengeräuschen noch problematischer als auf dem Fahrrad. Das heißt, das funktioniert wirklich. Also es funktioniert wirklich so, wenn man mit jemandem eine Radtour macht, der auch so einen Helm hat oder die, dann kann man sich mit dem Menschen so unterhalten, als würde man die ganze Zeit nebeneinander fahren und obwohl man 600 Meter entfernt sein darf. Also die Reichweite ist auch total super von diesem Ding.
Cool.
Was ist das für ein Radtour?
Wie bitte?
Ich eine lustige Radtour, wenn alle 600 Meter entfernt von.
Nein, aber das gibt doch Situationen, dass einer auf einmal weg ist oder so, weil er eine Panne hat oder keine Ahnung und man hat lange nicht nach hinten geguckt und denkt, oh, wo ist denn hier mein Radpartner? Und dann ist ja cool, wenn man also
voll schnell. Ich war gerade im Urlaub mit meiner Mutter zusammen im Elsass und wir sind an so einem Kanal entlang gefahren. Und da gibt es solche Treidelwege, wo also man früher mit Pferden Schiffe gezogen hat, irgendwie im 19. Jahrhundert. Und da sind halt jetzt oft Fahrradwege drauf, die sind aber nicht sehr breit. Das heißt, man kann nicht nebeneinander fahren, wenn es Gegenverkehr gibt. Und dann ist es natürlich schwierig, sich zu unterhalten. Also bei dieser Fahrradtour habe ich es mir benutzt. Da hätten wir uns wahrscheinlich entspannt unterhalten können und trotzdem hintereinander herfahren.
Ja,
also das klingt eigentlich cool.
Das ist auf jeden Fall cool. Aber ich finde halt schade, dass es halt nicht so viel Spaß macht, Podcasts zu hören. Weil ich höre gerade bei, auch wenn ich alleine so längere Touren mache, dann finde ich das entspannt, Podcasts zu hören. Und ich werde also nicht umsteigen darauf, weil ich das unangenehm finde, mit so einem höhenbetonten Lautsprecher das Ganze zu hören. Und ich finde auch unangenehm, dass die Tonquelle überhaupt nicht gerichtet ist. Das heißt, jeder, wenn ich an der Ampel stehe, dann kann jeder hören, dass ich irgendwie dass ich total peinlich CT-Uplink höre oder so. Und weiß dann direkt, oh nein, der hört ja CT-Uplink. Voll. Hey, aber man will ja nicht seine ganze Umgebung damit bespaßen, mit dem Ton.
Ja, also ich fand auch, als ich den Test gesehen habe und in der Tabelle auf den Preis geschaut habe, habe ich auch gedacht, fast 200 Euro, das ist auch eine Menge Geld, weil im Prinzip kann ich für, glaube ich, so 30 bis 50 Euro einen Fahrradhelm kaufen.
Ja.
Und wahrscheinlich, also wenn ich den Rest in In-Ear-Kopfhörer investiere, dann habe ich richtig ordentliche.
Ja, ich mache den mal aus, dann könnt ihr vielleicht mal hören, wie der so redet.
Auf Wiederhören.
Hat man das gehört? Auf Wiederhören?
Ein bisschen blechern, aber hat sich jetzt gar nicht so schlimm angehört, ehrlich gesagt.
Ja, ich hatte jetzt auch den Lautsprecher direkt da dran getan. Ja,
kann und ich den also dann ich aufladen per USB? Also der muss ja auch eine Batterie
haben. Okay. Den kannst du einfach hier. Leider noch Micro-USB, aber den kannst du einfach aufladen.
Hier gibt es Fragen von den Zuschauern. Ist der Akku tauschbar?
Nee, der Akku ist nicht tauschbar. Also soweit ich weiß, ist der nicht tauschbar. Aber der hält ewig. Das heißt, du würdest den sowieso wahrscheinlich nur einmal im Monat aufladen. Also ich glaube, man kommt da, den braucht man nicht austauschen.
Ja. Könnte man auch das Navi drüber hören? Die nächste Zuschauerfrage?
Ja, kann man. Das ist ein ganz normales... ist ein ganz normales Soundsystem, was du mit dem Handy koppelst, also völlig egal, ob du, also dein Handy merkt ja nicht, ob das jetzt ein Fahrradhelm ist oder ein Kopfhörer oder ein AirPod, sonst was, also das geht natürlich alles.
Hast du irgendwie die Sicherheit getestet von dem Helm oder gibt es dazu Tests?
Ja, das ist, da sagst du was, also das ist mir natürlich auch aufgefallen, dass es eigentlich schön gewesen wäre, die Sicherheit auch zu testen. Aber da habe ich auch gedacht, wir sind ein Technikmagazin. Da bin ich einfach auch nicht kompetent. Deswegen habe ich mich da auf die Technik reduziert. Was ich allerdings sagen kann, dass der bei 4 Testpersonen, mit denen ich den ausprobiert habe, dass der da nicht gut sitzt. Also der ist gerade an den Seiten, ich weiß nicht, ob das mit diesen Lautsprechern zu tun hat, aber der ist gerade an den Seiten, schließt er nicht gut genug. Das heißt, wenn man so seinen Kopf dreht, dann dreht der Helm sich mit. Und also alle 4 Personen, die das ausprobiert haben, das Ding, Ich habe den auch in mehreren Größen. Ne? Also die Größe ist auch korrekt gewesen bei den Leuten. Die haben alle gesagt, der sitzt an den Seiten nicht gut. Also das wäre auch kritisierenswert. Und das ist natürlich besonders bescheuert, so einen teuren Fahrradhelm zu haben, der sozusagen an so einer, ja, ich sag mal, die, der bei der Kernfunktion so ein bisschen schwächelt. Ne? Ah, es ist echt schade. Also, aber diese Intercom-Funktion, die kriegt man ja auch anders nicht. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich vermute mal, dass es irgendwelche Apps gibt, die sowas simulieren, aber das läuft dann ja auch wirklich nur übers Handynetz. Und gerade bei Radtouren in der Natur hat man es ja oft so, dass man da manchmal kein Internet hat. Und dieses Ding funktioniert halt völlig autark über ein eigenes Mesh-Netz. Also das ist halt schon eine mega coole Funktion, muss ich sagen. Also da, ja, ich finde die
vielleicht mal die Netzwerke, Adrian Möcker oder so drauf ansetzen, der beschäftigt sich auch immer mal wieder mit Walkie-Talkies und so. Das ist ja eigentlich so eine ähnliche Anwendung.
Ja, ja, dass man sowas halt irgendwie autark vom Helm mal macht. Also dass man das sozusagen, dass man das in normale Kopfhörer einbauen könnte, diese Funktion. Bloß dieses Mesh-System ist halt eine proprietäre 2,4 Gigahertz-Technik von Sena, also von dem Hersteller. Das heißt, das ist auch nicht irgendwie Open Source oder so. Aber das
okay, ist cool. Sena, wir wollen, dass ihr uns ein Gerät für dieses Mesh ohne Helm einfach so.
Ja, oder einen geilen Helm. Oder einen Helm, der halt gut sitzt und mit dem man gerne Podcasts hört.
Wenn wir quasi in ihr Kopfhörer an diesem Gerät anschließen könnten und dann einfach einen anderen Helm benutzen könnten, wäre ja für die, bei denen er schlecht sitzt, schon mal das Problem gelöst.
Da muss ich jetzt aber mal wieder den Sicherheitsspießer geben. Also In-Ears im Straßenverkehr ist halt auch ein bisschen scheiße, ne? weil du natürlich deine Ohren dadurch verstopfst und deswegen womöglich nicht hörst, dass da ein LKW hupt, der dich 2 Sekunden später über den Haufen fährt. Also eigentlich ist das ja cool, diese offenen Lautsprecher, dass man halt nicht, die Ohren nicht verschlossen sind.
Also ich habe noch einen anderen Vorschlag für als Alternative, hat mir glaube ich auch noch nicht im Test, ist auch teurer als der Helm sogar noch. Und es hat kein Intercom, aber trotzdem ist es Helm und man könnte einen Kopfhörer tragen. Mhm. Und zwar nennt sich das ganze Ding Höfting.
Ah ja, das kenne ich, ja.
So eine Art Airbag für Radfahrer. Ne? Man kriegt das so als Halskrause und das bläst sich halt auf, wenn man stürzt.
Genau, das finde ich auch ganz cool. Ist aber auch sauteuer. Hast du das, Jo?
Nee, ich habe das nicht. Ich habe das aber schon in freier Wildbahn gesehen. Kann man also offenbar schon kaufen. Ist vielleicht mal eine Idee, dass wir das auch mal testen. Das kostet, glaube ich, so 300 Ocken. Mhm.
Ja, ein bisschen wenig
aber elektronisch, ne? Funktion testen. Freiwillige vor.
Oh nee, das machen wir lieber nicht.
Ja, ihr habt doch mal so einen Dummy zulegen.
Genau, ihr habt doch Connections in irgendwelche Crash Labs oder so, dann probieren wir das da mal aus.
Müssen nur einen Freiwilligen finden.
Gute Idee.
Ja, also ob es dann einen solchen Test tatsächlich in der CT gibt oder nicht, müsst ihr natürlich in der CT lesen. In der CT Nummer 20 gibt es auf jeden Fall die ewig lange Liste an Browser-Plugins. Die ist super praktisch. Außerdem könnt ihr lesen, warum Wasserstoffautos wahrscheinlich dann doch nicht der richtig große Durchbruch sind und wo der Helm eigentlich genau wackelt. Und nächste Woche gibt es dann nochmal wieder andere 3 Themen aus dem Heft, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Schaltet auf jeden Fall wieder rein. Wir werden dann erzählen, worum es genau geht.
Und ich möchte auch nochmal explizit die Nicht-YouTube-Leute grüßen. Pina hatte ja gesagt, wir sind eine YouTube-Sendung. Aber ich glaube, oder ich weiß, dass uns doppelt so viele Leute nicht über YouTube hören, als über YouTube. Also wir haben immer ungefähr doppelt so hohe Zahlen wie auf YouTube über Audio. Ich wollte nur, dass die Leute sich nicht irgendwie zurückgesetzt fühlen.
Ich grüße alle, die mich kennen und alle, die mich nicht kennen auch.
Meine Mutter. Grüß meine Mutter.
Nein, aber nicht. Aber wie gesagt, auch die Leute, die wir hören, die haben wir auch, die uns nur hören und nicht sehen, die haben wir natürlich auch im Hinterkopf. Wir vergessen euch nicht.
Ihr Lieben. Ja, wir haben auch heute extra wenig hochgehalten.
Richtig. Erzählt. Richtig.
Gut, dann würde ich mal sagen, das war der CT-Uplink und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
CT-Uplink. Ciao.